Durch die Gnade Gottes haben wir eine längere Reise zurücklegen dürfen und wieder zurückkehren dürfen. Wir preisen den Herrn für alle seine Bewahrung und für allen Segen, den er ausschütten durfte. Wir schlagen heute Abend, wie angekündigt, den Kolosserbrief auf und wollen aus dem ersten Kapitel lesen. Es ist ja ein Abend, an dem wir Gottes Wort studieren dürfen, darin forschen dürfen. Nicht nur eine Predigt hören, sondern zusammen in sein Wort hineinschauen und uns fragen, was der Herr dort uns zu sagen hat. Kolosser Kapitel 1. In den Versen 3 bis 8, die auf das Grußwort folgen, bespricht Paulus ganz kurz seinen Dank. Er dankt für die kolossischen Christen und für das, was der Herr für sie getan hat und tun wird. Mit Vers 9 beginnt er zu sprechen von seiner Fürbitte. Er hat eine ganz besondere Fürbitte für diese Gemeinde und für die Christen in den umliegenden Gemeinden. Denn der Brief geht nicht nur an die Christen am Ort Kolosse, er geht auch an die Christen in Hierapolis und Laodicea und auch an die Christen, die im Hause des Nymphas sich treffen. Das sind verschiedene Gruppen von Christen, die in diesem Brief genannt werden. Die Irrlehre droht, diese Christen zu erreichen, mit einer Abschwächung der Verehrung unseres Herrn und Meisters Jesus Christus. Das ist eine sehr schwerwiegende Angelegenheit. Und auf den Bericht von Epaphras, der nach Rom gekommen ist, der auch Gutes zu berichten gehabt hat, aber auch eben diese schwere Nachricht. Wir wissen nicht, wie die Irrlehre sich dort meldet, ob nur durch einen oder durch mehrere, ob es inwendig aus der Gemeinde kam oder von außen. Auf jeden Fall, auf diesen Bericht hin schreibt Paulus diesen Brief. Und er hat eine Bitte, dass sie doch mehr Erkenntnis haben möchten über den Willen Gottes. Er schreibt: Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, das heißt von dem Glauben und der Liebe, die sie bekundet haben in ihrer Mitte und auch von der Hoffnung, die ihnen bereitgelegt ist. Da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Paulus betet, dass sie voll seien von der Erkenntnis des Willens Gottes. Wir beten manchmal, dass Gott uns führen möchte. Das sind so Bitten, die für ganz persönliche und bestimmte Situationen an den Herrn gerichtet werden. Wir beten auch manchmal allgemein, dass der Herr uns im Leben recht führen möchte. Aber der Apostel Paulus betet hier, und das tut er inständig. Er hört nicht auf zu beten für die kolossischen Christen, dass sie stets erfüllt seien von der Erkenntnis des Willens Gottes. Das heißt, das ist für ihn ein Anliegen, dass den Weg der kolossischen Christen von Tag zu Tag prägen, gestalten sollte. Und das, wovon jemand voll ist, das ist das, was ihn beschäftigt und was ihn treibt. Wer voll von Alkohol ist, der benimmt sich entsprechend. Wer voll des Geistes ist, der benimmt sich entsprechend. Wer voll des Wortes Gottes ist, der benimmt sich entsprechend, der ist getrieben vom Wort Gottes. Wer vom Zorn getrieben ist oder erfüllt ist, der wird von diesem getrieben. In der Apostelgeschichte wird von solchen Leuten berichtet. Und wer von der Erkenntnis des Willens Gottes angefüllt ist, der wird getrieben von dieser Erkenntnis. Der weiß, wo es lang geht, in welche Richtung es geht und wie es dorthin geht. Wir sind ja so unwissend. Wir kennen oft nicht den nächsten Schritt. Aber Paulus hat gebetet, dass seine Leser, und heute Abend sind wir es, dass seine Leser erfüllt seien von der Erkenntnis seines Willens. Welchen Willen? Nun, wir können hier denken an seinen allgemeinen Willen mit seiner Schöpfung. Gott hat einen Plan mit seiner Schöpfung. Kennen wir den? Es ist die Heilsgeschichte, die Gerichtsgeschichte, das große Vorhaben, die Vorhaben Gottes in dieser Schöpfung. Sein Vorhaben wird in der Offenbarung ganz besonders beschrieben, wenn es um die Zukunft geht. Wir wissen, wohin es geht, wenn wir dieses Buch lesen. Auch andere Texte eröffnen uns den Willen Gottes mit seinen Geschöpfen, besonders mit uns Menschen. Und dann ganz besonders mit seiner Gemeinde. Und das sollen wir wissen, was Gott vorhat mit uns Menschen und mit uns als Gemeinde. Aber dann ist jeder von uns ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit unseres Herrn. Und auch wir dürfen persönlich für uns beten, dass wir stets wissen, was der Herr mit uns vorhat und was er von uns erwartet. Auch das ist der Wille Gottes. Auch Jesus lehrte uns zu beten, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und wir dürfen das für uns selbst persönlich beten. Dieser Wille Gottes hat ein ganz bestimmtes Ziel in diesem Fall. Paulus betet, dass sie erfüllt seien von der Erkenntnis des Willens Gottes, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist. Zu allem Gefallen, Gott zu gefallen in jeder Hinsicht. Und das wünschen wir als seine Kinder. Wir wollen ihm Freude bereiten, wir wollen ihm wohlgefällig sein. Also möge der Herr dieses Gebet für uns erfüllen. Um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen. Und jetzt kommen die Eigenschaften eines solchen Lebens. Was ist das für ein Leben, das dem Herrn wohlgefällig ist? Ist ein Leben, für welches wir die Erkenntnis seines Willens brauchen. Gott führt uns nicht einfach so automatisch, sondern er führt uns so, dass er uns zuerst mitteilt, was sein Wille ist, und dann sollen wir entscheiden, diesen Weg zu gehen. So ist es mit menschlichen Wesen, die im Bilde Gottes geschaffen sind. Sie werden nicht einfach wie Maschinen getrieben vom Heiligen Geist. Indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt. Frucht bringen ist der Wunsch unseres Herrn. Das hat auch Jesus gelehrt, Johannes 15. Und wenn wir Frucht tragen, dann sind wir rechte Christen. Dann erfüllen wir die Absichten Gottes mit uns. Er vergleicht uns mit Rebzweigen an einem Weinstock, den er wiederum mit sich selbst vergleicht. Frucht bringen ist sein Wunsch und hineinwächst in die Erkenntnis Gottes. Das Ziel Gottes mit uns ist, dass wir ihn besser kennenlernen. Dass der Wunsch der Eltern ist, dass die Kinder sie kennen und ihren Willen tun. Der Wunsch der Eheleute ist, dass sie einander besser kennenlernen. Und dass sie ihre gegenseitigen Wünsche erfüllen. Der Wunsch Gottes ist es für uns, dass wir seinen Willen erkennen und ihn dann tun. Dass wir ihn kennenlernen, wie er denkt, was er vorhat und so weiter, was er ist. Ein großes Gebiet. Zum Dritten. In aller Kraft, Vers 11, nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werdet, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Manche Christen denken an Wunder und ins Auge fallende Phänomene, Erscheinungen, Taten, wenn Sie an Kraft denken. Voll von Kraft zu sein heißt für Paulus die Fähigkeit, geduldig zu sein. Wir brauchen Geduld mit Gott. Gott ist dabei, in seiner Gemeinde nicht Weiden zu ziehen, sondern Eichenbäume, feste Charaktere, die dem ewigen Gott gleichen in seiner Majestät, in seiner Festigkeit. Und das braucht Zeit. Eine Eiche wächst sehr langsam. Ein Christ wächst nicht sehr schnell. Er braucht sehr viel Aufmerksamkeit, die richtige Betreuung, die richtige Aufmerksamkeit. Da ist Jesus unser Hirte und bei ihm gehen wir in die Schule. Er führt uns auf rechter Straße, auf allerlei Wegen, manchmal unter der Sonne und manchmal durch die Schlucht, wo die Sonne nicht hineinleuchten kann. Alles das dient zum Wohl, zum Besten denen, die Gott Liebende sind, damit wir sein Vorhaben, seine Gedanken mit uns zur Erfüllung bringen eines Tages, damit wir Gott ähnlicher werden. Geduld. Wir brauchen Geduld mit Gott. Wir brauchen Geduld mit uns selbst. Manchmal sind wir sehr ungeduldig, dass es nicht schneller geht mit uns. Einfach aufschauen zum Herrn Jesus. Einfach treu sein. Einfach weiter beten. Einfach ausharren, das braucht Kraft, das braucht Energie, das braucht Aufmerksamkeit, ein Auge, das fest auf den Herrn gerichtet ist. Dazu braucht es Kraft und dafür diese Kraft betet Paulus. Das ist ein Kennzeichen eines Christen. Es braucht ein Ausharren in der Prüfung. Es braucht Geduld mit anderen Christen. Es braucht Geduld in der Familie. Es braucht Geduld in einer sündhaften Umgebung und Gesellschaft. Wir möchten so schnell, dass alle sich bekehren. Und dann holen wir vielleicht einen Evangelisten und vielleicht bekehrt sich niemand. Es braucht sehr viel Geduld, bis Menschen um uns her zum Glauben kommen. Manchmal schenkt es Gott, dass Hunderte zugleich kommen. Am Pfingsttag waren es sogar einige Tausende. Manchmal kommen sie sehr langsam, tropfenweise. Unser Auge muss auf den Herrn gerichtet sein, den Herrn dieser Welt, wenn wir an unsere Umwelt denken. Für Lot war es nötig, Kraft zu haben, denn in Sodom, wo er wohnte, war seine Umwelt furchtbar sündhaft und es harrte das Gericht Gottes. Petrus schreibt uns, dass von Tag zu Tag er seine Seele bemühte, er tat sich schwer mit dieser Schuld um ihn her. Er brauchte Geduld und auch wir brauchen solche Geduld. Wir möchten einmal, wie die Eifernden zur Reformationszeit, alles Verkehrte um uns her abreißen und niederreißen. Aber das geht nicht so. Wir müssen unsere Mitmenschen achten, wir können sie nicht zwingen, an Jesus zu glauben. Unsere Aufgabe ist es, mitzuteilen. Seine Aufgabe ist es, ins Herz hineinzuwirken. Wir brauchen sehr viel Geduld mit den Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten unserer Brüder und Schwestern. Wir möchten so gern jeden um uns her korrigieren. Sie sind nicht wie unser Gewissen oder unsere Vorstellungen, das so uns zeigen. Sie gehen anders, sie sprechen anders, sie müssten anders sein. Sie müssten geduldiger sein. Sie müssten irgendwie anders sein. Der Prediger müsste anders predigen, die Jugend müsste anders sein. Ja, es müsste sehr, sehr vieles anders sein. Bei jedem um uns her, auch er ist im Begriff zu wachsen. Und es braucht Kraft, um geduldig zu sein und den Mund zu halten. Es ist nicht meine Aufgabe, jedes Mal jeden zu korrigieren, wenn er etwas Verkehrtes sagt oder macht. Auch Kinder wollen gezogen werden, erzogen werden, nicht nur in Gerechtigkeit, sondern auch in Liebe, in der Furcht des Herrn, in der Verehrung des Herrn. Man fragt sich manchmal, warum sie so irrgehen, wenn sie dann beginnen, sich selbstständig zu machen in der Gesellschaft der Menschen. Nun, die Frage ist, haben wir sie erzogen, dazu den Blick auf den Herrn Jesus zu halten? Haben wir den Herrn Jesus ihnen groß gemacht, sodass er ihnen wichtig wurde und nicht von ihm lassen möchte? Das ist unsere Aufgabe. Dazu braucht es sehr viel Geduld, Tag für Tag, die rechte Art und Weise. Gott hat zwei Charakterpole in sich. Diese Welt hat zwei, den Nordpol, den Südpol. Und zwischen diesen beiden Polen, wie auf einer Achse, schwingt der Erdball von Ost nach West und so weiter. Um diese Achse herum. Auch wir haben zwei Pole in unserem Wesen, wie Gott. Gott ist in seinem Charakter zur gleichen Zeit Liebe und Heiligkeit. Und die zwei scheinen einander gegenüberzustehen. Der Nordpol ist nicht der Südpol, der Südpol nicht der Nordpol. Aber wir brauchen beide, wenn die Rotation, die Umdrehung richtig sein soll. Gott braucht zwei Pole und er ist darin vollkommen. Und die zwei Pole seines Charakters, Liebe und Heiligkeiten, wirken zusammen, verhalten sich in vollkommener, sündloser Harmonie. Seine Liebe ist immer heilig und die dürfen wir nie in Frage stellen. Er hat nie das Unrichtige mit uns gemacht. Und seine Heiligkeit ist immer liebend. Immer. Und jetzt gilt es, Gott ähnlicher zu werden, über Jesus. Den hat er in den Raum gestellt, um eine Hilfe zu sein. Wenn wir ihm ähnlicher werden, wie er in den Evangelien beschrieben wird, dann werden wir seinem Vater ähnlicher. Und das braucht sehr viel Geduld und Ausdauer, Ausharren, Tag für Tag uns mit dem zu beschäftigen, was er gesagt hat, mitgeteilt hat, durch seine Apostel hat aufschreiben lassen. Das soll uns beschäftigen. Wir sollten voll sein des Wortes Gottes, voll sein der Erkenntnis seines Willens, voll sein der Frucht des Geistes, der Früchte Jesu Christi, wie sie in Philippa 1 heißen. Da merken wir, dass es einen Sinn hat, wenn Paulus hier schreibt, ein Leben, das Gott wohlgefällig ist, braucht Kraft, um gekräftigt zu sein, in aller Kraft, in aller Situation, in jeder Lage, zu aller Ausdauer und Geduld. Und eine vierte Eigenschaft eines Christenlebens, dass Gott wohlgefällig ist, das haben wir, diese Eigenschaft haben wir in Vers 12, aber diese Eigenschaft wird besprochen in verschiedenerlei Hinsicht bis zu Vers 23. Es würde sich vielleicht einmal lohnen, an einem Erntedankfest sich mit den Versen 12 bis 23 zu beschäftigen, wenn man die Geschwister zu Dank animieren wollte. Hier ist eine Menge, nicht nur über irdische Ernte, sondern über das geistliche Leben gesagt. Wie sieht ein Leben aus, das von Dank gekennzeichnet ist? Für Paulus, und das merken wir in diesem Abschnitt, wenn wir uns ihn näher anschauen, für Paulus steht der Vater von Jesus Christus immer vor Augen. Und wenn nur ein Fürwort da steht, er, ihm, ihn, seiner, seinem und so weiter, wenn nur ein solches Pronomen da steht, dann ist es wahrscheinlich, dass von dem Vater die Rede ist, wie in Vers 9, Erkenntnis seines Willens. Gott steht da nicht. Aber wir wissen vom Zusammenhang her, dass es Gott ist. In Vers 12 sagt er, und dem Vater dankt. Ihm gebührt der große Dank, dem Vater und Gott der ganzen Heilsgeschichte. Von Ewigkeit her begann diese Geschichte. Gott wusste, was kommen würde, und er hat sich bereit gemacht darauf. Er hat geplant, seinen Sohn in die Welt zu schicken. Und an diesen großen Heilsplan denkt Paulus in diesem Abschnitt. Dem Vater dankt. Dank sagt jeden Tag, immer wieder an jedem Tag. Er ist es wert. Wir tun wohl daran, ihm dankbar zu sein und zu bleiben, nie zu murren mit unserem Los als Kinder Gottes. Denn wir sind seine Kinder und er führt uns auf rechter Straße, manchmal auf Umwegen, aber sie sind wichtig, sie sind nötig. Vielleicht ist da eine Baustelle dazwischen und er hat zeitig daran gedacht und hat uns darum gezogen. Er weiß, was das Beste ist für uns. Er weiß auch, was das Beste für andere ist, nicht ich. Für mich dauert es vielleicht lange, wenn unsere Kinder oder der Lebenspartner nicht so wächst im Glauben, wie man sich das vorstellt. Und er hat Mühe mit uns, weil wir uns nicht verändern nach dem Vorbild des Herrn Jesus in seinem Wort. Aber er führt immer auf rechter Straße und wir dürfen ihm dankbar sein. Wenn wir an den Herrn Jesus denken, dann dürfen wir ihm immer danken, was immer geschieht, was immer um uns her da ist oder geschieht. Dem Vater dankt. Wofür? Nun, Paulus denkt hier zunächst an drei Dinge. Aber es gibt noch viel mehr, an das wir denken könnten. Aber für die Kolosser war das jetzt dran. Dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird. Und was ist das? Das Erbe der Heiligen im Licht. Das Erbe der Heiligen im Licht, nicht der Unheiligen im Dunkel. Das ist das Los derer, die in einem anderen Reich sind. Aber Gott hat uns aus jenem anderen Reich der Finsternis, aus der Obrigkeit des Feindes Gottes herausgerissen und hat uns versetzt in das Königreich seines Sohnes. Und dort werden wir mit dem Sohne Gottes miterben, unter der Bedingung, die in Römer 8 genannt ist, dass wir ausharren in den Schwierigkeiten des Lebens hier auf der Erde. Dem Vater dankt, der uns tauglich gemacht hat. Wir waren nicht tauglich. Wir waren nicht fertig für den Himmel, wir waren ausgeschlossen. Es war verbotenes Territorium für uns. Aber Gott wollte uns so gern dabei haben und hat seinen Sohn geschickt, um für uns zu sterben und uns herauszuholen aus dem Bereich Satans. Und wir, die wir seinem Ruf gefolgt sind, sind nun durch die Gnade des Herrn Jesus, durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes, durch die Reinigung von den Sünden tauglich gemacht für das Erbe, das nur heiligen Menschen gegeben wird. In Christus sind wir so heilig wie Gott und sind stets seit unserer Bekehrung tauglich gewesen, um jeden Tag, in irgendeinem Tag zu sterben und zu Jesus zu gehen. Wenn er uns hier belässt, dann ist es, um ihm zu dienen, ihm in dieser Welt Ehre zu bereiten, Frucht zu tragen und so weiter. Aber er hat uns, sagt Paulus, das ist geschehen, nicht soll das noch geschehen. Wir wären nicht tauglicher. Die Gerechtigkeit wird uns geschenkt, ein Kleid der Gerechtigkeit. Und das tragen wir. Und das sollen wir reinhalten. Wir sind tauglich gemacht für das Erbe der Heiligen im Licht. Das Zweite, wofür wir dankbar sein dürfen, der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite, davon haben wir gesprochen. Das hat er getan, als er uns tauglich macht. Er hat uns herausgerissen aus jener bösen Welt, aus der Macht der Finsternis. Was ist das für eine etwas Herrliches, dass ich nicht mehr gezwungen bin, den Willen des Feindes zu tun. Ich bin nicht mehr unter seinem mächtigen Einfluss. Er mag uns anfechten, aber wir sind in der Hand Gottes und sind dort geborgen und bewahrt, viel mehr als wir denken. Und dafür wollen wir ihm danken. Und drittens, und uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Gott liebt seinen Sohn, Gott ist ja Liebe. Er kann nicht anders, als die anderen drei in seiner Dreieinigkeit zu lieben. Der Sohn liebt den Vater und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist liebt den Sohn und den Vater. Und der Vater liebt den Sohn und den Heiligen Geist. Sie sind alle drei Liebe und lieben einander. Und als Gott den Menschen schuf, ihm zum Bilde, dann schuf er ihn mit der Fähigkeit zu lieben. Und diese Liebe darf wachsen in uns. Liebe ist wachstumsfähig. Der Sohn Gottes ist der Gegenstand der Liebe des Vaters, und durch den Sohn hat er uns zum Gegenstand seiner Liebe gemacht. Darum liebt mich mein Vater, sagte Jesus, der Sohn, dass ich mein Leben lasse für meine Schafe. Darum liebt mich mein Vater. Und warum liebte der Vater seinen Sohn, weil er sein Leben hergab? Ist das denn der Liebe wert, wenn ein Sohn sein Leben lässt? Nun, es war ja so, also hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus im selben Evangelium, Johannes, dass er seinen eingeborenen, seinen einzigen geborenen Sohn sandte, um uns zu erlösen. Und weil Gott uns liebte, liebte er seinen Sohn, der bereit war, in den Riss zu treten und für uns zu sterben. Wenn Jesus das so sagt, dann bringt er zum Ausdruck die Liebe seines Vaters zu uns. Und deshalb nennt uns die Schrift Geliebte, geliebte Kinder. Und wenn wir wissen, dass unser Herr uns liebt, dann sind wir viel eher bereit, auch seinen Willen zu tun. Wir sind nun versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Königreich heißt, dass wir einen neuen Herrn haben, einen neuen Befehlshaber. Es gilt nicht nur, sich zu sonnen in der Liebe Gottes, sondern es gilt jetzt, in Liebe Gehorsam zu zeigen. Und deshalb müssen wir den Willen Gottes kennen. Dafür betet Paulus. Und wenn er uns bekannt wird und wenn wir nun als geliebte Kinder uns verhalten, dann dürfen wir danken. Wir dürfen dem Herrn dankbar sein, dass wir in seinem Königreich sein dürfen, dass wir diesen König haben, einen herrlichen, singt der Dichter. Wie furchtbar war es, Satan als König zu haben. Furchtbar. Und die Menschen, die nach seinem Willen leben, merken nicht immer, was ihnen noch bevorsteht, um die Ecke vielleicht. Vielleicht ist der Weg dorthin noch länger. Wir sollen sie warnen. Wir wissen, was um die Kurve ihrer erwartet. Wir sind versetzt worden, herausgerissen worden aus jenem Königreich und sind versetzt worden in das Reich des Sohnes Gottes, der ein neuer König ist, eines Reiches, das Gottesreich heißt. Und dieses Gottesreich, das Königreich seines Sohnes, beginnt mit der Gemeinde Jesu. Das ist der erste Teil der Gemeinde, der Königreich heißt. Er wird sich ausdehnen, die Herrschaft Gottes wird sich ausdehnen auf die ganze Welt. Natürlich ist Gott auch heute noch König, aber nicht so, wie er einmal König sein wird, wo jedes Knie sich vor ihm verbeugen wird und alle erkennen müssen, dass Jesus der König ist. Für manche wird es zu spät dann sein, in seine Herrlichkeit einzugehen, aber bevor sie in die äußerste Finsternis gehen, müssen sie das Knie vor ihm beugen. Aber wir gehören zu diesem Königreich. Wir haben das Knie gebeugt. Und wir sind aufgestanden und dienen unserem Herrn gern. Wir sind versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und jetzt mündet dieser Dank, von dem Paulus hier spricht, in eine Verehrung des Sohnes, den er gerade vor unsere Augen gestellt hat. Und von diesem Sohn ist jetzt die Rede bis zum Ende von Vers 23. Wir lesen also mit Vers 14 weiter. Was ist es um diesen Sohn, dem Sohn der Liebe Gottes, diesem König? Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Er starb, vergoss das Blut eines Menschen. Er wurde ja Mensch, nahm Fleisch an sich, einen Leib. Und in diesem Körper, einen menschlichen Körper, starb er, ließ sein Blut fließen, wie ein Opferlamm an unsere Stelle. Die Vergebung der Sünden haben wir also durch die Erlösung. Nicht durch unser Gebet, nicht durch unsere Frömmigkeit, sondern durch Jesu Erlösung am Kreuz. Dort ist die Erlösung. Und wir nehmen das so an, wie es geschehen ist. Einfach im Vertrauen auf diese Kunde, dass es so geschehen ist. Die Vergebung der Sünden, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Wer? Der Sohn. Der Erlöser, durch den wir die Vergebung haben. Er ist das Ebenbild. Warum bringt Paulus Erlöser oder Erlösung mit Ebenbild zusammen? Wenn wir Ebenbild lesen, dann denken wir vielleicht an 1. Mose, wo geschrieben steht, dass wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Paulus spricht hier von einem anderen Bild. Gott hat zwei Bilder geschaffen, ein zweites. Das erste wurde verstümmelt durch die Sünde, musste wiederhergestellt, aber über ein neues Ebenbild, durch welches dann das erste geheilt werden konnte und wiederhergestellt werden. Aber dazu musste auch das zweite verstümmelt werden. Aber das zweite wurde nicht wegen seiner eigenen Sünde verstümmelt, sondern wegen der Sünde des ersten Menschen, das heißt der ersten Menschheit, unserer Schuld wegen. Wir waren die Menschen, die in Adam und Eva im Bilde Gottes geschaffen waren, und wir waren die sündige Menschheit oder der sündige Mensch, wie Paulus das ausdrücken kann, der erste Mensch. Und der zweite Mensch ist Jesus. Und er ist auch ein Ebenbild von Gott. Und er wird verstümmelt an unserer Stelle. Er ist ein fleckenloses Ebenbild Gottes, ein vollkommenes Bild. Er nimmt aber unsere Schuld auf sich und lässt den Zorn Gottes über sich ergehen und ihn verstümmeln. Aber weil er Gott ist und Gott geblieben ist, steht er auf aus dieser Verstümmelung und kommt hervor ohne die Schuld, die auf ihn am Kreuz geworfen war, ohne den Zorn Gottes, der dort über ihn erging. Jetzt steht er da als Sieger über Sünde, Schuld, Tod und Feind. Dieser ist heute das Ebenbild. In Römer Kapitel 8 heißt es, dass wir nun diesem Bilde Gottes, dem Sohne, gleichgestaltet sollen werden. Und dazu dient alles zum Besten denen, die Gott lieben. Dass wir Christus ähnlich werden, das ist das Vorhaben Gottes. Römer 8, 28 bis 30. Wir sollen dem Ebenbilde Gottes Jesus ähnlich werden. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ein sichtbares Bild, er kam in diese Welt und man sah ihn, er lebte ihn. Bild eines unsichtbaren Gottes. Eines Tages kam man zu Jesus mit der Frage, ob man Steuern zahlen solle an Rom. Jesus bittet um eine Münze. Auf dieser Münze war ein Bildnis. Und er fragte, wessen es nun sei. Und sie gaben ihm die richtige Antwort, des Kaisers. Der Kaiser war in Rom, nicht in Israel. Die Münze war ein Bildnis von einem unsichtbaren Herrn, unsichtbarer Majestät. Sie war das Bildnis des Kaisers. Jesus, der dort stand, war das Bildnis eines unsichtbaren Kaisers, Königs, eines unsichtbaren Gottes. Aber sie ahnten das nicht oder wollten es nicht wahrhaben. Seine Jünger hatten das erkannt. Aber auch sie mussten wachsen in dieser Erkenntnis. Kurz vor seinem Abschied sagte Jesus zu Philippus und den anderen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin sein Bild. Jesus kam als sichtbares, in Menschenleib gekleidetes Bild vom unsichtbaren Vater und war, wie der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 1, das vollkommene Bild dieses unsichtbaren Gottes. Und das ist unser Herr. Und für den danken wir. Und durch ihn haben wir die Erlösung, das will Paulus sagen. Wir lesen weiter. Dieses Ebenbild, dieser Erlösersohn, ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Die Schöpfung wird neu werden. Sie begann neu zu werden, als der Leib des Erlösers, des Ebenbildes Gottes, aus dem Tode, aus der Verstümmelung hervorging. Der Leib Jesu Christi an jenem Sonntagmorgen war das erste Exemplar, das erste Stück gleichsam von einer ganzen Schöpfung, die Gott ins Dasein gerufen hatte, das neu wurde. Jesus ist der Erste dieser Schöpfung, sein Leib, das neu geworden ist. Er ist der Erstgeborene einer wiedergeborenen Schöpfung. Wir sind die Zweiten. Unsere Seele ist schon wiedergeboren, aber noch nicht unser Leib. Der ist noch nicht vom Heil erfasst. Aber das ist die nächste Stufe in dem Neuwerden dieser Schöpfung, dieser sichtbaren, greifbaren Schöpfung. Wenn Jesus kommt, werden alle lebenden Christen verwandelt. Alle verstorbenen Gotteskinder werden erweckt und alle kommen mit einem neuen Leib hervor. Mit einem Leib, der genauso aussehen wird wie der Leib von Jesus, als er auferstand. Paulus beschreibt diese Ordnung in 1. Korinther 15. Jesus zuerst, dann wir, die wir an ihn glauben. Und später kommt die ganze Schöpfung dran. Siehe, ich mache alles neu, und das tut er. Er wird eines Tages Himmel und Erde neu machen. Dann wird die ganze Schöpfung neu sein. Aber unser Herr Jesus, der für uns am Kreuz starb und die Schuld trug, für unsere Schuld, die Schuld einer ganzen Menschheit, die das Verderben einer ganzen Schöpfung nach sich zog, weshalb sie heute in Mitleidenschaft gezogen ist. Sie ist am Vergehen. Sie ist vergänglich geworden, sagt Paulus in Römer 8. Jesus ist dabei, oder Gott ist dabei, sie neu zu machen, aber langsam. An jenem Tage wird das alles geschehen. Aber Jesus ist der Erste. Und er ist es, der unser Herr und Heiland heute ist. Das sollen wir nicht vergessen, wer er ist. Wenn wir ins Gebet gehen, sollen wir nicht vergessen, er ist es, der die ganze Welt geschaffen hat, der für uns am Kreuz unsere Schuld trug und so weiter. Nun beantwortet Paulus eine Frage, die er nicht selbst gestellt hat, aber die vielleicht gestellt werden könnte. Wieso ist Jesus der Erstgeborene im Neuwerden der ganzen Schöpfung? Wieso ist er das erste Exemplar des Neuwerdens? Und Paulus sagt, das hat seine Bewandtnis. Denn er wurde nicht nur aus dem Tode erweckt und hervorgebracht, sondern er brachte sich selbst aus dem Grabe. Darum liebt mich der Vater, dass ich mein Leben hergebe. Johannes 10, 17. 16, 17, 18, diese Verse. Ich habe Macht, es niederzulegen. Am Kreuz gab er sich freiwillig in die Hände des Vaters. Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist. Frühzeitig, was einen Gekreuzigten betrifft. Die Soldaten waren überrascht, dass er schon tot war, als man zu ihm kam und ihn töten wollte oder seinen Tod herbeiführen wollte. Er war schon tot. Er hatte Macht, sein Leben niederzulegen. Und er hatte Macht. Er blieb als Bestimmender, als König über sein eigenes Schicksal von Anfang bis Ende. Niemand verfügte über Jesus, als er festgenommen wurde, als er geschlagen wurde, als er gekreuzigt wurde. Er selbst dirigierte die ganze Angelegenheit um ihn her. Er schwieg, wann es Zeit war zu schweigen, damit hier nicht Dinge falsch gehen. Er sprach, wenn es Zeit war, zu sprechen. Wer die Kreuzigungsgeschichte liest, der wird beeindruckt von dieser herrschenden Gestalt, die sich hier peinigen lässt und in den Tod geht. Er bestimmt seinen eigenen Weg in den Tod. Ich habe Macht, es niederzulegen. Ich habe Macht, es hervorzubringen. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Weil er das Sagen hat in der ganzen Schöpfung. Weil er Gott ist. Kein Geringerer. Gott, der Mensch wurde. Paulus sagt es, Erstgeborener, weil in ihm alles einmal geschaffen wurde. Er stand am Anfang jener Schöpfung und er steht am Anfang dieser Schöpfung in seiner eigenen Auferstehung. In ihm wird alles neu, wurde alles geschaffen. Er ist größer als die ganze Schöpfung. In ihm selbst hat er eine Welt geschaffen als Allgegenwärtigem. In ihm wurde alles geschaffen, das in den Himmeln und das auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alle Engel wurden von ihm geschaffen. Seines Throne, seines Herrschaften, seines Erstrangigen, seines Autoritäten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, ihm zu Dienst. Da sind wir wieder bei uns. Dass wir erkennen möchten, seinen Willen, betet Paulus am Anfang dieses Satzes. Alles immer noch ein Satz von Vers 9. Wir sind immer noch in einem und demselben Satz. Paulus betet um die Erkenntnis, dass sie erfüllt sind von der Erkenntnis Gottes, damit sie ein Leben führen, das Gott gefällt, das von Dank gekennzeichnet ist. Dank für seinen Sohn, der der Schöpfer ist, der er der Erste sein soll in allem. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ich habe gefälligst für ihn zu leben und nicht für mich selbst. Niemand von uns darf sein eigenes Leben bestimmen. Jesus konnte das und musste das. Er war Gott. Und in diesem Niedrigkeitsweg hat er seinen Weg bestimmt. Der Hirte selbst, der sein Leben ließ für die Schafe. Er wusste, welchen Weg er einzuschlagen hatte, damit wir ihm nachgingen und in die Herrlichkeit kämen. Hebräer Kapitel 2. Damit wir seine Schafe würden, damit wir für ihn da sein und nicht für uns selbst. Er ist darum gestorben und auferstanden, damit die, die leben, nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb und wieder auferstand. 2. Korinther 2, 14 und 15. Für ihn sind wir da, oh, dass wir das nicht vergessen möchten. Für ihn ist alles geschaffen, auch wir, und er ist vor allem. Stimmt das? In meinem Leben? Kann ich sagen, er ist vor allem. Das sollten wir vielleicht in unsere Bibeln einschreiben, ja? Vorne sind doch einige leere Blätter, wenigstens ein Blatt. Jesus ist in meinem Leben vor allem. Zeitlich, räumlich. Er kommt zuerst, dann das andere. Er ist als Erster da. Ich folge ihm. In jeder Situation, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, Jesus steht da als der Erste. Nicht wir. Nicht wir sind die Herren. Ich bin auch Gemeindeleiter gewesen. Aber nicht ich war der Hirte. Jesus. Petrus erinnert daran. Paulus erinnert daran, wir, die Diener Gottes, die Diener des Herrn Jesus, sind nicht die Herren, nicht wir bestimmen. Wir leiten, wir zeigen den Weg. Schau, hier ist er. Und wir sind Brüder von Brüdern. Er ist vor allem, immer. Das möge er bleiben in jedem Gottesdienst, in jeder Zusammenkunft der Gemeinde Jesu. Auf jedem Weg, den wir anderswo gehen, er ist vor allem. Alles besteht in ihm. Und wenn wir nicht bei ihm sind, wird es zerfallen. Und was nicht in seinem Namen getan wird, wird zerfallen und zergehen. Nur das hat Bestand, das er getan hat, wenn an jenem Tage etwas aufzuweisen ist, an Frucht, an Getanem, dann wird Gott selbst es durch Jesus und den Heiligen Geist getan haben. Und wir waren einfach Werkzeuge, nicht mehr. Unnütze Knechte. Uns verdient kein, uns kommt kein Lob zu. Und Jesus sagt, und wenn ihr den ganzen Tag geschuftet habt, bis in den Abend hinein, ihr verdient keinen Dank, keinen. Ihr bleibt unnütze Knechte. Ja, aber wir haben doch gedient. In seiner Kraft. In seiner Kraft. Er ließ uns überhaupt am Leben, damit wir ihm dienen könnten. Und wenn er uns dann noch im Himmel belohnen will, wird das reine Gnade sein. Wenn er uns dann zu Miterben macht, ist das seine lautere Liebe. Das ist unser Hirte. Und das wollen wir dann gern tun, ihm dienen. Wissen, dass er es nur gut mit uns meint und er uns unaussprechlich reichlich belohnen wird an jenem Tage. Ich weiß, sagt Paulus, dass die Herrlichkeit, die uns bevorsteht, nicht zu vergleichen ist mit dieser Trübsal, die wir jetzt auf uns nehmen. Sie wiegt nicht auf, diese Schwere. Und Paulus hat sehr viel Schweres erlitten. Aber das liegt lange nicht auf gegenüber der Herrlichkeit, die uns werden soll eines Tages. Es besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes. Dieser ist es. Er, Betonung auf er, Vers 18. Er, den ich besprochen habe, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wir sind Gemeinde heute Abend hier. Und Jesus ist unser Haupt. Und diesen Jesus hat Paulus hier beschrieben. Er hat uns hier ein Bild gezeichnet. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, der Anfang ist. Der Anfang der Schöpfung, der Anfang der Neuschöpfung, der Anfang unseres Heils, der Anfang unseres Lebens mit ihm. Erstgeborener von den Toten. Da zeigt er, was er mit Erstgeborener gemeint hat. Erstgeborener von den Toten, damit er in allem der Erste würde. Wo Jesus noch nicht der Erste ist, da kann er es immer noch werden. Wir sind noch Werdende, noch ist Gnadenzeit da. Damit er in allem der Erste würde und, Entschuldigung, weil es das Wohlgefallen war, dass in ihm alle Fülle wohne. Es gibt Ausleger, die sind der Auffassung, dass hier das Wort Fülle nicht in erster Linie das beschreibt, was Gott hat und in Jesus dann wohnte, sondern Gott selbst ist der Dreieinige. Er ist die Fülle. Er füllt das ganze Universum. Psalm 24. Wer ist der Herr? Wer ist dieser König? Er, dessen die ganze Erde ist und der die ganze Erde füllt. Eines Tages wird die ganze Erde voll sein der Herrlichkeit des Herrn. In Jesus wohnt dieser volle Gott. Es gefiel Gott, in Jesus mit seiner ganzen Fülle an Charakterreichtum, an Allmacht, an Allgegenwart, an Allwissenheit zu wohnen. Und da hören wir vielleicht die Frage eines Menschen im Alten Testament, der einen Prinzen fragt, den Sohn eines Königs: Warum bist du so mager? Habt ihr zu Hause nicht genug zu essen bei David, deinem Vater? Diesen König haben wir, diesen Gott haben wir, diesen Hirten haben wir, Jesus, in dem die ganze Fülle an Kraft und Weisheit und was wir nennen möchten, wohnt, zu Hause ist. Und wir sind angeschlossen. Kein Wunder, dass Jesus sagt zu Paulus: Meine Gnade reicht dir aus. Und Paulus erwidert sofort: Dann will ich mich freuen. Wenn ich schwach bin, wenn es mir schlecht geht. Denn Jesus hat gesagt, an der Stelle der Schwachheit ist seine Kraft, seine Gnade vollkommen. Wir sind nicht so stark, wie wir uns fühlen. Wir sind stärker. Wir haben alle Kraft. Es gilt jetzt einfach, gehorsame Schritte zu tun, in Ausdauer, im Glauben, im Vertrauen, im Nichtmurren und so weiter. Einfach weiter dem Herrn Freude bereiten, Frucht tragen. Die Gnade ist da für jede Aufgabe, für jedes Maß an Bedrängnis oder Leiden, das er uns zufügen will. Sein Wille geschehe, denn er ist der König. In ihm wohnt die ganze Fülle. Und wir leben aus dieser Fülle. Und deshalb darf niemand zu mir kommen und sagen: Du bist zwar bekehrt, aber du brauchst noch mehr. Paulus sagt, nee, auch in Kapitel 2. Er sagt es noch einmal dort, Vers 9. In ihm ist die ganze Fülle. Ihr könnt nicht noch mehr haben, noch mehr bekommen, als ihr habt. In Jesus habt ihr alles bekommen. Er ist die Fülle und aus dieser Fülle leben wir seit dem Tag unserer Bekehrung, bis wir ihm begegnen. Wir können übrigens auch nicht mehr abgeben, denn in Christus haben wir alles abgegeben. Er ist unser Verlust, das, was wir verlieren sollten an Ungutem, und er ist unser Gewinn, er ist alles, was wir brauchen. Es war das Wohlgefallen Gottes, dass in ihm alle Fülle wohne. und durch ihn der Zustand von allem verändert und alles mit ihm versöhnt werde. Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, darf jetzt nicht nur ein Mensch, sondern das ganze Universum versöhnt werden. Was ist das? Wir haben hier ein Wort im Grundtext, das man nicht so ohne weiteres übersetzen kann. Man muss hier zwei Gedanken anbringen, um das Wort zu übersetzen, weil zweierlei gemeint sind. Versöhnen heißt für uns, dass Spannungen vorlagen. Und jetzt gilt es, Frieden zu stiften. Paulus sagt, Jesus hat diesen Frieden gestiftet am Kreuz. Das heißt, unsere Schuld für unsere Spannungen zwischen uns und Gott und zwischen uns und dem Nächsten, die hat er schon getragen, die Schuld dafür. Und jetzt kann Versöhnung stattfinden zwischen uns und Gott und zwischen uns und den anderen. Aber nicht nur das. Was ist da Versöhnung? Was ist diese Versöhnung zwischen uns und Gott und zwischen einander? Wenn wir mit Gott versöhnt werden, wird ein Zustand verändert, ausgetauscht. Das Wort tauschen übersetzt das griechische Wort. Das heißt, vorhin Spannung, jetzt Friede. Austausch einer Beziehung. Auch zwischen Menschen. Paulus spricht davon in Epheser 2. Dort gebraucht er das Beispiel Juden und Heiden. Spannungen, weil man mit Gott in Unfrieden lebte. Aber da jetzt Versöhnung ist zwischen Gott, diese Beziehung ist ausgetauscht worden, darf auch ein Austausch stattfinden zwischen Menschen. Und wir lieben alle. Und wir hoffen, dass alle zum Frieden mit Gott kommen. Aber nicht nur wir werden einbezogen in den Wert des Kreuzestodes Jesu, sondern die ganze Welt. Eines Tages wird die Schöpfung, von der Paulus eben gesprochen hat, erneuert werden. Der Zustand wird verändert werden. Die Schöpfung ist nie gefallen, sagt Paulus in Römer 8. Sie hat sich nie zu Schulden kommen lassen. Sie ist von Gott in Mitleidenschaft gezogen. Sie ist vergänglich geworden. Der Herbst, der Tod ist eingezogen. Ein Riss kam in die Welt. Das stimmt. Aber das ist nicht, was wir meinen, wenn wir sagen, eine gefallene Welt. Menschen sind gefallen in Sünde, nicht die Welt. Paulus sagt, sie hat keine Schuld. Sie ist eben in Mitleidenschaft gezogen. Und solange wir noch in der Sünde oder Sünde noch da ist, wird das so bleiben. Gott gebraucht diese Umwelt als Schule für uns. Aber wenn wir erneuert sind, wenn Jesus kommt, dann ist das Ziel erreicht. Und dann kann auch unsere Umwelt nachziehen in Erneuerung. Und dann wird der Zustand dieser Welt verändert werden, ausgetauscht werden. Alles aufgrund jenes Kreuzestodes vor etwa 2000 Jahren in Israel. Er stiftete ja Frieden an seinem Kreuz. Und von daher können wir mit Gott versöhnt werden, miteinander. Und von daher kann auch die Welt ausgetauscht werden in ihrer Beziehung zu Gott. Sie ist jetzt eine gesunde, wieder Gott froh machende Schöpfung. An jenem Tage, wenn er alles neu macht. Das ist eine Aussicht. Das ist eine Hoffnung, für die Paulus so dankbar ist in den ersten Versen dieses Kapitels. Diese Hoffnung spielt eine große Rolle im Kolosserbrief. Denn diese Hoffnung stand auf dem Spiel für die Kolosser, wenn sie ihr Vertrauen von Jesus wegzogen und auf etwas anderes richteten. Dann ging ihnen diese Hoffnung verloren. Und das wollte er nicht. Er ist so dankbar für diese Hoffnung und unterrichtet sie jetzt innerhalb eines Berichtes über sein Beten für sie. Ein weiser Lehrer, ein weiser Vater ist er. Und wir lernen alle daraus. Wir sind Mitbeschenkte mit den kolossischen Christen und auch dafür wollen wir dem Herrn danken, nicht wahr? Und wir wollen weiterlesen und lernen, was es um unseren teuren Herrn Jesus ist. Wollen wir beten, dass er uns immer lieber und kostbarer wird und dass wir dankbarer werden. Und jetzt denke ich, wollen wir das tun, nicht wahr? Wir stehen dazu auf.